Was bleibt von einem Volk, wenn jeder nur noch seinem eigenen Herzen folgt und niemand mehr fragt, was Gott will? Diese letzten Kapitel im Buch Richter sind schwer. Sie zeigen nicht einfach einzelne Sünden, sondern eine zerfallende Mitte. Glaube wird privat, Wahrheit wird verhandelbar, Gewalt wird normal und die Schwachen tragen die Rechnung. Und über allem steht ein Satz wie ein dunkler Refrain. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute gehen wir durch Richter 17 bis 21. Texte, die uns erschüttern, damit wir nicht einschlafen. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Wenn Gott aus der Mitte rutscht, wird Religion zur Kulisse und Freiheit zur Selbstzerstörung. Wo kein König ist, wird das Herz zum Thron und das Herz ist ein schlechter König. Danke, dass du heute zuhörst. Gott segne dich. Diese Kapitel lassen mich jedes Mal still werden. Nicht, weil ich mich ihnen überlegen fühle, sondern weil ich merke, wie nah diese Dynamik ist. Ein bisschen Glaube, der mir nützt, ein bisschen Wahrheit, die ich umforme, ein bisschen Wegschauen, wenn es unbequem wird. Und plötzlich ist nicht mehr Gott der Maßstab, sondern mein Urteil, meine Stimmung, meine Angst. Richter endet wie ein Spiegel. Er zeigt, was geschieht, wenn ein Volk ohne geistliche Mitte lebt. Und wenn jeder sich selbst zum Maß nimmt. Heiliger Geist, bleib in unserer Mitte. Wenn unsere Herzen unruhig sind, schenke uns Ehrfurcht vor Gottes Wort, Wahrheit ohne Härte und Demut ohne Ausflüchte. Amen. Es war einst ein Mann vom Gebirge Ephraim mit Namen Micha, der sagte zu seiner Mutter: Die 1100 Silberstücke, die dir entwendet worden sind, und um deretwillen du einen Fluch ausgestoßen und ihn gar vor meinen Ohren ausgesprochen hast, wisse, das Geld ist in meinem Besitz. Ich selbst habe es genommen. Nun aber will ich es dir zurückgeben. Da antwortete seine Mutter: Gesegnet seist du vom Herrn, mein Sohn. Als er nun die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurückgegeben hatte, sagte diese: Ich will das Geld dem Herrn weihen, aus meiner Hand zugunsten meines Sohnes. Es soll ein geschnitztes und gegossenes Gottesbild davon angefertigt werden. Als er nun das Geld seiner Mutter zurückgegeben hatte, nahm diese 200 Silberstücke und gab sie einem Goldschmied, der davon ein geschnitztes und gegossenes Gottesbild anfertigte, das nun im Hause Michas aufgestellt wurde. So besaß denn dieser Micha ein Gotteshaus. Er ließ dann noch ein kostbares Schulterkleid und einen Hausgott anfertigen und stellte einen seiner Söhne an, dass er ihm als Priester diente. Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel, ein jeder tat, was ihm beliebte. Nun war da ein junger Mann aus Bethlehem in Juda, aus dem Geschlecht Judas. Er war ein Levit und hielt sich dort als Fremder auf. Dieser Mann verließ die Stadt Bethlehem in Juda, um sich an irgendeinem anderen Orte, wo es sich gerade träfe, als Fremder niederzulassen und kam bei seiner Wanderung im Gebirge Ephraim zum Hause Michas. Dieser fragte ihn: Woher kommst du? Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und bin unterwegs, um mich an irgendeinem Ort niederzulassen, wo ich etwas Geeignetes finde. Da sagte Micha zu ihm: Bleibe bei mir und sei mir ein Vater und Priester, so will ich dir jährlich 10 Silberstücke geben und für Kleidung und deinen Lebensunterhalt aufkommen. Als er dann dem Leviten weiter zuredete, erklärte dieser sich einverstanden, bei dem Manne zu bleiben, und der junge Mann galt ihm wie einer seiner Söhne. Micha nahm also den Leviten in seinen Dienst, so dass der junge Mann sein Priester wurde und im Hause Michas blieb. Micha aber dachte: Jetzt bin ich gewiss, dass der Herr es mir glücken lassen wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel, und der Stamm der Daniten suchte sich damals gerade ein Gebiet zur Ansiedlung, denn es war ihm bis dahin inmitten der israelitischen Stämme noch kein Gebiet als Erbbesitz zugefallen. Daher schickten die Daniten 5 Männer aus der Gesamtheit ihrer Stammesgenossen ab, kriegstüchtige Männer aus Zora und Estaol, um das Land auszukundschaften und zu erforschen, und gaben ihnen den Auftrag, sich zur Erforschung des Landes aufzumachen. So kamen diese denn auf das Gebirge Ephraim in den Wohnort Michas und übernachteten dort. Als sie nun in der Nähe von Michas Hause waren und den jungen Mann, den Leviten, an seiner Sprache erkannten, kehrten sie dort ein und fragten ihn: Wer hat dich hierher gebracht? Was tust du hier? Und wie geht's dir hier? Da antwortete er ihnen: So und so hat Micha mit mir verhandelt und mich dann in seinen Dienst genommen, und ich bin sein Priester geworden. Da baten sie ihn: Befrage doch Gott, damit wir erfahren, ob das Unternehmen, für das wir jetzt unterwegs sind, glücklichen Erfolg haben wird. Der Priester gab ihnen hierauf den Bescheid: Zieht getrost hin, euer jetziges Unternehmen ist dem Herrn wohlgefällig. Da zogen die fünf Männer weiter, gelangten nach Lais und sahen, dass die dortige Bevölkerung nach der Weise der Sidonier sorglos lebte, friedlich und in Sicherheit und an nichts Mangel hatte, was es auf Erden gibt. Vielmehr im Besitz von Reichtum war, dass sie auch von den Sidoniern entfernt wohnten und mit den Aramäern in keiner Verbindung standen. Als sie daher zu ihren Stammesgenossen nach Zora und Esthaol zurückgekehrt waren und diese sie fragten: Welche Auskunft bringt ihr uns? Antworteten sie: Auf! Lasst uns gegen sie zu Felde ziehen, denn wir haben uns das Land angesehen und gefunden, dass es ganz vortrefflich ist. Und da sitzt ihr noch untätig da? Säumt nicht, euch aufzumachen und hinzuziehen, um das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein sorgloses Volk antreffen, dessen Land sich nach allen Seiten hin weit ausdehnt. Ja, Gott hat es in eure Hand gegeben, eine Gegend, die an nichts Mangel hat, was es auf Erden gibt. Da brachen 600 wohlbewaffnete Männer von dort aus, dem Stamme der Daniten, aus Zora und Esthaol auf. Sie zogen hinauf und lagerten bei Kiriat Jearim in Juda. Daher führt der betreffende Platz den Namen Dans Lager bis auf den heutigen Tage. Er liegt bekanntlich westlich von Kiriat Jearim. Von dort zogen sie weiter in das Gebirge Ephraim und kamen in den Wohnort Michas. Da machten die fünf Männer, die vor dem zur Auskundschaftung des Gebiets der Stadt Lais ausgezogen waren, die Mitteilung: Wisst ihr wohl, dass sich in den Gehöften hier ein kostbares Priestergewand und ein Hausgott sowie ein geschnitztes und gegossenes Gottesbild befindet? Bedenkt also, was ihr zu tun habt. Da bogen sie vom Wege dorthin ab, traten in die Wohnung des jungen Leviten in das Haus Michas ein und begrüßten ihn, während dann die 600 bewaffneten Männer, die zu den Daniten gehörten, draußen am Eingang des Tores blieben, stiegen die fünf Männer, die vor dem zur Auskundschaftung des Landes hergekommen waren, hinauf, gingen in das Haus hinein und nahmen das geschnitzte Bild sowie das Priestergewand, den Hausgott und das gegossene Bild an sich, während der Priester draußen am Toreingang bei den 600 bewaffneten Kriegern stand. Als jene nämlich in das Haus Michas eingetreten waren und das Schnitzbild sowie das Priestergewand, den Hausgott und das Gussbild wegnahmen, sagte der Priester zu ihnen: Was macht ihr da? Sie antworteten ihm: Schweige still, lege dir die Hand auf den Mund, komm mit uns und werde unser Vater und Priester. Ist es besser für dich, Priester für das Haus eines einzelnen Mannes zu sein oder Priester für einen ganzen Stamm und für ein Geschlecht in Israel? Da erklärte sich der Priester mit Freuden einverstanden. Er nahm das Priestergewand, den Hausgott und das geschnitzte Bild und trat mitten unter die Kriegsleute. Darauf wandten sie sich zum Abzug, nachdem sie noch die Frauen mit den Kindern sowie das Herdenvieh und die wertvollen Gegenstände an ihre Spitze gestellt hatten. Kaum hatten sie sich aber eine Strecke vom Hause Michas entfernt, als sich die Männer, die in den Gehöften beim Hause Michas wohnten, zusammenscharrten und die Daniten einholten. Als sie dann den Daniten zuriefen, wandten diese sich um und fragten Micha: Was soll dieser Auflauf bedeuten? Er antwortete: Meinen Gott, den ich mir gemacht habe, habt ihr mit euch genommen, samt dem Priester, und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch? Wie könnt ihr mich nur fragen, was ich hier will? Aber die Daniten erwiderten ihm: Lass dein Geschrei uns hier nicht länger hören, sonst könnten erbitterte Männer über euch herfallen, und es könnte dich und deine Angehörigen das Leben kosten. Darauf zogen die Daniten ihres Weges, und Micha, der wohl einsah, dass sie stärker waren als er, wandte sich um und kehrte nach Hause zurück. Nachdem aber die Daniten das Gottesbild, das Micha sich angefertigt hatte, samt dem Priester, der bei ihm gewesen war, mitgenommen hatten, überfielen sie Lais, dessen Bevölkerung friedlich und sorglos war, machten alle Einwohner mit dem Schwert nieder und ließen die Stadt in Flammen aufgehen, ohne dass ihr jemand zu Hilfe gekommen wäre. Denn der Ort lag von Sidon weit entfernt und stand auch mit den Aramäern in keiner Verbindung. Er lag nämlich in dem Tal, das sich nach Bet Rehob hin erstreckt. Sie bauten dann die Stadt wieder auf und siedelten sich in ihr an, nannten aber die Stadt Dan, nach dem Namen ihres Ahnherrn Dan, dem Sohne Israels, während der Ort früher Lais geheißen hatte. Sodann stellten die Daniten das geschnitzte Gottesbild bei sich auf, und Jonathan, der Sohn Gersoms, des Sohnes Moses, er und seine Nachkommen, waren Priester bei dem Stamme der Daniten bis zu der Zeit, wo die Bevölkerung in die Verbannung ziehen musste. Das geschnitzte Bild aber, das Micha hatte anfertigen lassen, war bei ihnen aufgestellt die ganze Zeit hindurch, solange das Haus Gottes sich in Silo befand. Zu jener Zeit, als es noch keinen König in Israel gab, begab es sich, dass ein Levit, der ganz hinten im Gebirge Ephraim als Fremdling wohnte, sich ein Mädchen aus Bethlehem in Juda zum Nebenweibe nahm. Aber sein Nebenweib überwarf sich mit ihm, verließ ihn und kehrte in ihres Vaters Haus nach Bethlehem in Juda zurück. Dort blieb sie 4 Monate lang, da machte ihr Mann sich auf den Weg und zog ihr nach, um sie durch freundliches Zureden zur Rückkehr zu bewegen. Seinen Diener und ein paar Esel hatte er bei sich. Sie führte ihn dann in das Haus ihres Vaters, und als dieser ihn sah, kam er ihm freundlich entgegen. Sein Schwiegervater, der Vater des jungen Weibes, hielt ihn dann zurück, sodass er 3 Tage bei ihm blieb. Sie aßen und tranken miteinander und übernachteten dort. Am 4. Tage aber, als sie in der Frühe aufgestanden waren und er aufbrechen wollte, sagte der Vater des jungen Weibes zu seinem Schwiegersohn: »Stärke dich noch mit einem Imbiss, dann mögt ihr euch auf den Weg machen.« So setzten sie sich denn hin, und die beiden aßen und tranken zusammen. Dann bat der Vater des jungen Weibes den Mann: »Entschließe dich doch, über Nacht noch hier zu bleiben und sei guter Dinge.« Und als der Mann aufstand, um sich auf den Weg zu machen, nötigte ihn sein Schwiegervater, sodass er wiederum über Nacht da blieb. Als er dann am 5. Tage frühmorgens aufbrechen wollte, sagte der Vater des jungen Weibes wiederum: »Stärke dich doch erst und warte noch bis zum Nachmittag.« Und so aßen sie beide nochmals zusammen. Als dann der Mann aufstand, um mit seinem Nebenweibe und seinem Diener aufzubrechen, sagte sein Schwiegervater, der Vater des jungen Weibes, zu ihm: »Siehe doch, der Tag geht zu Ende. Es will Abend werden. Übernachtet doch hier. Sieh doch, wie der Tag schon zur Neige geht. Bleibe über Nacht hier und lass dir's bei mir gefallen. Morgen früh macht ihr euch dann auf euren Weg und du kehrst nach Hause zurück.« Aber der Mann wollte nicht noch einmal über Nacht bleiben, sondern brach auf und zog fort und kam bis in die Gegend von Jebus, das ist Jerusalem. Seine beiden gesattelten Esel, sein Nebenweib, waren bei ihm. Einkehr und Aufnahme des Mannes in Gibea. Als sie nun bei Jebus waren und der Tag schon stark zu Ende ging, sagte der Diener zu seinem Herrn: »Komm, lass uns hier in der Jebusiterstadt einkehren und darin übernachten.« Aber sein Herr erwiderte ihm: »Nein, wir wollen in keiner Stadt von fremden Leuten einkehren, die nicht zu den Israeliten gehören, sondern wollen bis Gibea weiterziehen.« Weiter sagte er zu seinem Diener: »Komm, wir wollen eine von den Ortschaften dort zu erreichen suchen und in Gibea oder in Rama über Nacht bleiben.« Als sie nun eiligst weiterzogen, ging die Sonne ihnen unter, als sie nahe bei Gibea waren, das zu Benjamin gehört. Da kehrten sie dort ein, um zu einem Nachtquartier in Gibea zu gelangen, und er machte nach seiner Ankunft auf dem Marktplatz der Stadt Halt. Aber da war niemand, der sie zum Übernachten ins Haus aufgenommen hätte. Endlich kam ein alter Mann abends vom Felde von seiner Arbeit heim. Der stammte vom Gebirge Ephraim und lebte als Fremdling in Gibea. während die Bewohner des Ortes Benjaminiten waren. Als dieser nun sich umsah und den Wandersmann auf dem Marktplatz der Stadt erblickte, fragte er: Wohin willst du und woher kommst du? Der antwortete ihm: Wir sind auf der Wanderung von Bethlehem in Juda nach dem äußersten Teil des Gebirges Ephraim, wo ich zu Hause bin. Ich war nach Bethlehem in Juda gereist und will jetzt nach meinem Wohnort zurückkehren. Aber niemand nimmt mich in sein Haus auf, obgleich wir sowohl Stroh als auch Futter für unsere Esel und auch Brot und Wein für mich und deine Magd und für den Burschen, der hier bei uns, deinen Knechten ist, bei uns haben und nichts weiter bedürfen. Da sagte der alte Mann: Friede dir, nur was du bedarfst, lass meine Sorge sein. Doch auf dem Platz hier sollst du nicht übernachten. Dann nahm er ihn in sein Haus mit und mengte Futter für die Esel, und als sie sich die Füße gewaschen hatten, aßen und tranken sie. Die Schandtat an dem Weibe und die Heimkehr des Leviten. Während sie so sich gütlich taten, umringten die Männer der Stadt, nichtsnutzige Buben, das Haus, schlugen laut an die Tür und riefen dem alten Manne, dem das Haus gehörte, die Worte zu: Gib den Mann heraus, der bei dir eingekehrt ist, wir wollen uns an ihn machen. Da ging der Besitzer des Hauses zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen: Nicht doch, meine Brüder, begeht doch nichts so Böses. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr eine solche Schandtat nimmermehr verüben. Das ist meine Tochter, die Jungfrau und das Nebenweib dieses Mannes. Die will ich euch herausbringen, denen mögt ihr Gewalt antun und mit ihnen machen, was euch gefällt, aber an diesem Manne dürft ihr eine solche Schandtat nicht verüben. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da nahm der Mann sein Nebenweib und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße, und sie missbrauchten sie und taten ihr Gewalt an die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen. Erst bei Tagesanbruch ließen sie sie gehen. Als nun der Morgen tagte, kam das Weib heim und fiel am Toreingang zum Hause des Mannes, wo selbst ihr Herr war, nieder und blieb da liegen, bis es hell wurde. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Haustüre öffnete und hinaustrat, um seines Weges weiterzuziehen, fand er das Weib, sein Nebenweib, am Toreingang zum Hause liegen, mit den Händen auf der Schwelle. Er rief ihr zu: Steh auf, wir wollen weiterziehen. Aber es erfolgte keine Antwort. Da hob er sie auf den Esel, machte sich dann auf und zog nach seinem Wohnort. Als er dort in sein Haus gekommen war, nahm er ein Messer, ergriff sein Nebenweib, zerschnitt sie Glied für Glied in 12 Stücke und schickte diese im ganzen Gebiet Israel umher. Da erklärte denn jeder, der das sah: So etwas ist bisher noch nicht vorgekommen und noch nicht erlebt worden seit der Zeit, wo die Israeliten aus dem Lande Ägypten heraufgezogen sind, bis zum heutigen Tage. Nehmt es zu Herzen, beratet euch und redet.
Da zogen alle Israeliten aus, und die Volksgemeinde versammelte sich wie ein Mann von Dan bis Beerseba, auch das Land Gilead vor dem Herrn in Mizpa. Und die Häupter des ganzen Volkes, der sämtlichen Stämme Israels, stellten sich in der Versammlung des Volkes Gottes ein, 400.000 Mann Fußvolk, mit Schwertern bewaffnet. Und die Benjaminiten hörten, dass die Israeliten nach Mizpa hinaufgezogen seien. Nun fragten die Israeliten: Sagt an, wie diese Untat vor sich gegangen ist. Da nahm der Levit, der Mann des ermordeten Weibes, das Wort und berichtete: Ich war mit meinem Nebenweibe nach Gibea im Stamme Benjamin gekommen, um dort zu übernachten. Da erhoben sich die Bürger von Gibea gegen mich und umringten nachts das Haus in feindseliger Absicht gegen mich. Mich gedachten sie umzubringen, meinem Nebenweibe aber haben sie Gewalt angetan, so dass sie gestorben ist. Da habe ich mein Nebenweib genommen, habe sie zerstückt und die Stücke in alle Teile des israelitischen Erbbesitzes gesandt. Denn man hat ein Verbrechen und eine ruchlose Tat in Israel verübt. Ihr seid jetzt hier alle versammelt, ihr Israeliten. So beratet denn all hier die Sache und fasst einen Beschluss. Da erhob sich das ganze Volk wie ein Mann und rief: Keiner von uns darf in seinem Wohnort zurückkehren und keiner sich nach seinem Hause begeben. Nein, so wollen wir jetzt mit Gibea verfahren. Wir wollen gegen die Stadt nach dem Lose vorgehen, und zwar wollen wir von allen Stämmen Israels, je 10 Männer von 100 und je 100 von 1000 und je 1000 von 10.000 nehmen, die die sollen Lebensmittel für das Kriegsvolk holen, damit wir dann nach ihrer Rückkehr mit Gibea im Stamme Benjamin ganz so verfahren, wie die Schandtat es verdient, die es in Israel verübt hat. So versammelte sich denn die gesamte Mannschaft der Israeliten gegen die Stadt wie ein Mann verbündet. Die Benjaminiten, anstatt die Missetäter auszuliefern, rüsten auch ihrerseits zum Kampf. Hierauf sandten die israelitischen Stämme Männer durch den ganzen Stamm Benjamin mit der Botschaft: Was ist das für eine Untat, die bei euch verübt worden ist? So gebt nun jetzt die Männer, die ruchlosen Buben, die sich in Gibea befinden, heraus, damit wir sie töten und das Böse aus Israel wegschaffen. Aber die Benjaminiten wollten der Forderung ihrer Brüder, der Israeliten, nicht nachkommen. Sie versammelten sich vielmehr aus ihrer Ortschaft in Gibea, um zum Kampf mit den Israeliten auszurücken. Als man damals die Benjaminiten aus den Ortschaften musterte, beliefen sich ihre Zahl auf 26.000 schwer bewaffnete Männer. Abgesehen von den Bewohnern Gibeas selbst, die bei der Musterung 700 auserlesene Krieger stellten. Unter all diesen Leuten waren 700 auserlesene Männer linkshändig. Ein jeder von ihnen schleuderte mit Steinen haarscharf, ohne zu fehlen. Als man dann auch die Mannschaft der Israeliten außer dem Stamme Benjamin musterte, ergab sich bei ihnen die Zahl von 400.000 schwer bewaffneten Männern, lauter kampffähige Krieger. Blutige Niederlage der Israeliten an den ersten beiden Schlachttagen, ihre Anfrage in Bethel. Hierauf machten die Israeliten sich auf den Weg und zogen nach Bethel hinauf, um Gott zu befragen, wer von ihnen zuerst zum Kampf mit den Benjaminiten ausziehen soll. Der Herr antwortete ihnen: Juda soll den Anfang machen. So brachen denn die Israeliten am folgenden Morgen früh auf und lagerten sich vor Gibea. Dann zogen die Männer von Israel zum Kampf mit den Benjaminiten aus und stellten sich gegen sie in Schlachtordnung vor Gibea auf. Die Benjaminiten aber brachen aus Gibea hervor und streckten an diesem Tage 22.000 Mann von Israel zu Boden. Doch das Kriegsvolk, die israelitische Mannschaft, ließ sich dadurch nicht entmutigen, sondern stellte sich noch einmal in Schlachtordnung auf, an derselben Stelle, wo sie sich am ersten Tage aufgestellt hatten. Zuvor aber zogen die Israeliten hinauf und weinten vor dem Herrn bis zum Abend und befragten dann den Herrn, ob sie noch einmal zum Kampfe mit ihren Brüdern, den Benjaminiten, ausrücken sollten. Der Herr gab ihnen die Antwort: Zieht gegen sie aus. Als nun die Israeliten an diesem zweiten Tage wieder gegen die Benjaminiten anrückten, zogen diese ihnen auch an diesem zweiten Tage aus Gibea entgegen und streckten von den Israeliten abermals 18.000 Mann zu Boden, lauter Männer, die das Schwert führten. Da zogen die Israeliten allesamt, das ganze Kriegsvolk, nach Bethel hinauf, weinten dort ununterbrochen vor dem Herrn, fasteten während jenes Tages bis zum Abend und brachten Brand- und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Als die Israeliten dann den Herrn befragten, dort befand sich nämlich zu jener Zeit die Bundeslade Gottes, und Pinehas, der Sohn Eleasas, des Sohnes Aarons, versah damals den Dienst vor ihm, und die Anfrage stellten: Soll ich noch einmal zum Kampf gegen meine Brüder, die Benjaminiten, ausziehen oder davon absehen? Gab der Herr die Antwort: Zieht hin, denn morgen will ich sie in eure Gewalt geben. Die Vernichtung Gibeas und die fast völlige Ausrottung des Stammes Benjamin. Darauf legte Israel ringsum gegen Gibea Leute in den Hinterhalt. Als dann die Israeliten am dritten Tage wieder gegen die Benjaminiten heranzogen und sich wie die beiden vorigen Male in Schlachtordnung vor Gibea aufstellten, rückten die Benjaminiten heraus dem Heere entgegen, ließen sich von der Stadt weglocken und begannen, wie die beiden vorigen Male, einige von dem Heere zu erschlagen auf den Landstraßen, von denen die eine nach Bethel hinaufgeht, die andere durch die Felder nach Gibeon führt, etwa 30 Mann von den Israeliten. Da dachten die Benjaminiten: Sie sind von uns geschlagen, wie früher. Die Israeliten dagegen hatten verabredet: Wir wollen fliehen, um sie noch weiter von der Stadt wegzulocken, nach den Landstraßen hin. Daher verließen sie, die gesamte Mannschaft der Israeliten, ihren Standort und stellten sich erst wieder bei Baal Tamar auf, während die im Hinterhalt liegenden Israeliten aus ihrem Standort westlich von Gibea hervorbrachen. So rückten denn 10.000 Mann, eine aus ganz Israel erlesene Mannschaft, gegen Gibea heran und ein wütender Kampf entstand. Jene aber hatten keine Ahnung davon, dass das Verderben daran war, über sie hereinzubrechen. Da ließ der Herr den Stamm Benjamin von Israel besiegt werden, sodass die Israeliten von den Benjaminiten 25.100 Mann an diesem Tage niedermachten lauter Männer, die das Schwert führten. Da sahen die Benjaminiten, dass sie geschlagen waren. Die Israeliten hatten sich nämlich vor den Benjaminiten zurückgezogen, weil sie sich auf den Hinterhalt verließen, den sie gegen Gibea gelegt hatten. Die im Hinterhalt Liegenden warfen sich dann auch eiligst auf Gibea, drangen in die Stadt ein und machten die ganze Bevölkerung mit dem Schwerte nieder. Die Israeliten hatten aber mit den im Hinterhalt Liegenden verabredet, dass sie eine große Rauchwolke aus der Stadt aufsteigen lassen sollten. Als sich nun das israelitische Heer in der Schlacht zur Flucht gewandt und die Benjaminiten schon angefangen hatten, unter den Israeliten einige, etwa 30 Mann, zu erschlagen, weil sie dachten, jene seien völlig von ihnen geschlagen, wie beim früheren Kampf, da begann das verabredete Zeichen aus der Stadt aufzusteigen. Die Rauchsäule, und als die Benjaminiten sich umwandten, sahen sie die Flammen der ganzen Stadt zum Himmel aufsteigen. Nun machte das israelitische Heer kehrt, die Benjaminiten aber gerieten in Bestürzung, denn sie erkannten, dass das Unheil sie erreicht hatte. Sie zogen sich dann vor den Israeliten in der Richtung nach der Steppe hin zurück, aber das feindliche Heer folgte ihnen auf dem Fuße nach. Und die aus der Stadt kommenden vernichteten sie in ihrer Mitte. Sie umzingelten die Benjaminiten, verfolgten sie, holten sie ein, wo sie ausruhen wollten, bis in die Gegend östlich von Gibea. Dabei fielen von den Benjaminiten 18.000 Mann, lauter tapfere Krieger. Die anderen wandten sich zur Flucht gegen die Wüste nach dem Felsen Rimmon hin. Jene aber erschlugen von ihnen auf den Landstraßen nachträglich noch 5.000 Mann und verfolgten sie weiter bis Gideom und machten von ihnen noch 2.000 Mann nieder. So betrug die Gesamtzahl der an jenem Tage gefallenen Benjaminiten 25.000 Mann. Lauter schwer bewaffnete, tapfere Krieger. 600 Mann aber, die sich zur Flucht gewandt hatten, waren in die Wüste nach dem Felsen Rimmon entkommen und blieben dort am Felsen Rimmon 4 Monate lang. Die israelitische Mannschaft aber kehrte ins Land der noch übrigen Benjaminiten zurück und machte mit dem Schwert alles nieder, was sich vorfand. Die Menschen in den Ortschaften bis zum Vieh. Auch alle Ortschaften, die sich da vorfanden, steckten sie in Brand. Die Männer von Israel hatten aber in Mizpah folgenden feierlichen Schwur abgelegt. Keiner von uns darf seine Tochter einem Benjaminiten zur Frau geben. Als nun das Volk nach Bethel gezogen war und dort bis zum Abend vor Gott verweilte, fingen sie an, laut zu weinen und wehklagten. Warum, o Herr, Gott Israels, ist dies in Israel geschehen, dass heute ein ganzer Stamm aus Israel fehlt? Am folgenden Tage aber, in der Frühe, baute das Volk dort einen Altar und brachte Brand- und Heilsopfer dar. Dann fragten die Israeliten, wer von allen Stämmen Israel ist nicht mit der Gemeinde zum Herrn hergekommen? Man hatte nämlich in Betreff eines jeden, der nicht zum Herrn nach Mizpah hinkommen würde, einen feierlichen Eid ausgesprochen, des Inhalts, er muss unbedingt sterben. Nun tat es aber den Israeliten um ihren Bruderstamm Benjamin leid, so dass sie klagten, heute ist ein ganzer Stamm von Israel abgehauen. Wie können wir nun den übrig gebliebenen zu Frauen verhelfen, da wir doch beim Herrn geschworen haben, dass wir ihnen keine von unseren Töchtern zu Frauen geben wollen? Da fragten sie, ist etwa einer von den Stämmen Israel nicht zum Herrn nach Mizpah hinaufgekommen? Da ergab es sich, dass aus Jabes in Gilead niemand ins Lager zur Versammlung gekommen war. Man hatte nämlich das Volk gemustert und da stellte es sich heraus, dass von den Einwohnern von Jabes in Gilead keiner anwesend war. Nun sandte die Volksgemeinde 12.000 Mann von den tapfersten Männern dorthin mit dem Befehl, geht hin und erschlagt die Einwohner von Jabes in Gilead mit dem Schwerte, auch die Weiber und die Kinder, verfahrt dabei aber so, an allen Männern sowie an allen weiblichen Personen, die schon mit Männern zu tun gehabt haben, sollt ihr den Blutbann vollstrecken. Sie fanden aber unter den Bewohnern von Jabes in Gilead 400 jungfräuliche Mädchen, die noch mit keinem Mann zu tun gehabt hatten. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das im Lande Kanaan liegt. Hierauf sandte die ganze Volksgemeinde hin und verhandelte mit den Benjaminiten, die sich noch am Felsen Rimmon befanden, und ließ ihnen Sicherheit entbieten. So kehrten denn die Benjaminiten damals zurück, und man gab ihnen die Mädchen, die man von den weiblichen Personen aus Jabes in Gilead am Leben gelassen hatte, zu Frauen. Diese reichten jedoch für sie nicht aus. Der Raub der Jungfrauen von Silo durch die Benjaminiten. Abschluss der Erzählungen. weil nun die Benjaminiten dem Volke Leid taten, da der Herr einen Riss in die Stämme Israels hatte entstehen lassen, sagten die Ältesten der Gemeinde: Wie können wir den Übriggebliebenen zu Frauen verhelfen, da ja die Frauen aus Benjamin ausgerottet sind? Da sagten sie: Der Erbbesitz soll den Benjaminiten verbleiben, die mit dem Leben davongekommen sind, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgetilgt wird. Wir aber können ihnen keine von unseren Töchtern zu Frauen geben, denn die Israeliten haben feierlich geschworen: Verflucht sei, wer seine Tochter einem Benjaminiten zur Frau gibt. Da sagten sie: Es findet bekanntlich alle Jahre ein Fest des Herrn in Silo statt, nördlich von Bethel, östlich von der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt, und südlich von Lebona. Da gaben sie den Benjaminiten folgende Weisung: Geht hin und versteckt euch in den Weinbergen. Wenn ihr dann die Mädchen von Silo herauskommen seht, um Reigentänze aufzuführen, so brecht aus den Weinbergen hervor und erhascht euch ein jeder sein Weib aus den Mädchen von Silo und kehrt mit ihr ins Land Benjamin zurück. Wenn dann ihre Väter oder Brüder kommen, um sich bei uns zu beschweren, so wollen wir zu ihnen sagen: Vergönnt sie ihnen um unseretwillen. Nicht ihr habt sie ihnen ja gegeben, denn in diesem Fall würdet ihr als schuldig dastehen. Die Benjaminiten befolgten die Weisung. Sie holten sich die erforderliche Zahl von Frauen aus den tanzenden Mädchen, die sie raubten, kehrten dann in ihren Erbbesitz zurück, bauten die Ortschaften wieder auf und ließen sich darin nieder. Nunmehr zogen auch die Israeliten von dort heim, ein jeder in seinen Stamm und zu seinem Geschlecht, und begaben sich von dort weg, ein jeder in seinen Erbbesitz. Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gut dünkte.
Herr unser Gott, du siehst, wie schnell wir dich an den Rand stellen und uns selbst zum Maßstab machen. Bewahre uns vor einem Glauben, der nur noch Form ist, vor Worten, die fromm klingen und doch leer sind, vor Eifer, der Recht sucht und dabei Liebe verliert. Komm zurück in unsere Mitte, in unsere Entscheidungen, in unsere Beziehungen, in unseren Umgang mit Schwachen und Schutzlosen. Schenke uns einen Geist der Umkehr und führe uns zu dem König, den wir brauchen, zu Jesus Christus, der nicht nimmt, sondern sich hingibt, der nicht herrscht durch Gewalt, sondern durch das Kreuz. Amen. Gehe heute leise eine Entscheidung durch, die vor dir liegt, und frage: Dient sie nur mir oder ehrt sie Gottes Herz? Bis morgen, und vergiss nicht: Wo Jesus König ist, muss das Herz nicht mehr um sich selbst kreisen.